Hallo Kevin.
Hallo, danke für die Einladung hierher.
Ja, gerne. Wir wollen natürlich erstmal ganz brennend wissen, ich war ja am Anger und wollte unbedingt deine Rede aufnehmen und dann warst du gar nicht da. Was war da los?
Ja, ich bin heute früh noch in Wien gewesen, weil wir da noch Termine hatten und dann haben wir eine kleine Taxi-Odyssee in Wien gehabt. Die Details erspare ich euch, aber am Ende haben wir den Flieger nicht geschafft und dann mussten wir irgendwie anders fliegen und also ein riesengroßes Durcheinander. Da hat es mit der Rede leider jetzt nicht geklappt, aber da bin ich natürlich trotzdem, weil Solidarität zeigen auch ohne Reden funktioniert.
Genau, das finde ich nämlich auch cool, dass du auf jeden Fall trotzdem einfach gekommen bist und diesen schweren Weg auf dich genommen hast. Was würdest du denn oder was hättest du denn gerne gesagt am Anger? Warum findest du das Bündnis gut? Warum bist du hier? Warum sagst du, ich bin hier, ich nehme diesen Weg auf mich und komme hierher zum Bündnis zusammenstehen?
Es ist natürlich klar, dass ich mich nicht erst seit heute gegen die AfD positioniere und gegen rechtes Gedankengut, aber ich glaube, es wäre besonders wichtig gewesen oder es ist besonders wichtig, nochmal sich dagegen zu wehren, dass die versuchen, den 1. Mai nun ausgerechnet für sich zu vereinnahmen. Eines der letzten Male, wo das in der deutschen Geschichte passiert ist, war 1933, als die Nazis gerade die Macht übernommen hatten und kurz nach dem 1. Mai dann die freien Gewerkschaften verboten haben, weil sie sich selber als Vertretung von Arbeiterinnen und Arbeitern verstanden haben. Und das waren sie damals nicht und das ist die AfD heute eben auch nicht. Natürlich bemerken wir, wie Höcke und andere versuchen, sich als die soziale Instanz in der Politik zu positionieren. Aber man sollte halt nie vergessen, die AfD ist nicht nur eine rechtsradikale, eine menschenfeindliche Partei. Sie ist auch eine zutiefst neoliberale Wirtschaftsprofessorenpartei. An der Spitze von deren Bundestagsfraktion ist mit Alice Weidel eine frühere Investmentbankerin. Diese Partei steht nicht für einen ordentlichen Mindestlohn, nicht für eine bessere Besteuerung von Vermögen oder anderem. Also alles das, was sie vorgeben zu sein, das sind sie gar nicht und dagegen muss argumentiert werden, weil natürlich gibt es Leute, die sich davon angesprochen fühlen, weil wir es natürlich mit sozialen Verwerfungen auch in der Gesellschaft zu tun haben, ist doch klar.
Man hat vorhin auch gehört, dass gar nicht so viel erzählt worden ist bei der AfD, sondern dass es immer nur so ein Weiter-so gab. Das ist ja nicht irgendwie was Argumentatives, was Faktisches, sondern viele sagen auch, dass es sich da um Gefühle handelt. Wie stehst du denn dazu?
Ja, Gefühle ersetzen in der Welt der AfD häufig Fakten. Wir sehen das beispielsweise bei der Klimadiskussion immer wieder. Da können noch hunderte Gutachten kommen. Die AfD sagt, nehmen wir halt anders wahr. Und da muss man sich auch deutlich gegen wehren, weil was da passiert, ist nichts anderes, als dass sowas wie Wissenschaft auch einfach als null und nichtig erklärt wird. Das ist halt eine Meinung unter vielen. Und das mögen manche Leute vielleicht beim Thema Klima oder so noch ein bisschen putzig finden. Aber wer das dort zulässt, lässt das auch bei Holocaust-Leugnung oder so zu. Wenn wir da auch anfangen zu sagen, naja, du findest, es gab Gaskammern, das ist halt deine Meinung, ich habe halt eine andere Meinung. Das sind ja reale Beispiele, das gibt es ja alles in der Diskussion und da ist eine Grenze ganz klar überschritten und da muss dann auch ja, eingeschritten werden, argumentativ.
Ich habe vorhin ein bisschen zugehört, was die AfD erzählt hat von der Bühne runter und es ging auch sehr viel um die Sozialdemokratie und es ging um die Frage, was ist eigentlich, wenn ein ganzes Milieu verschwindet, was auch an gewisse Arbeitsplätze gebunden ist? Das ist ja eine Beobachtung, die ich sagen würde, die stimmt erstmal. Und natürlich auch die Frage, was passiert? Ich sage jetzt mal, der klassische Kohlekumpel, den gibt es nicht mehr. Das ist für Gewerkschaften ein Problem, das ist für die Sozialdemokraten aber nicht auch ein gewisses Problem. Wie geht man mit Strukturwandel in der Wirtschaft um? Wie geht man damit um, dass Leute ihren Arbeitsplatz an der Stelle womöglich verlieren und die AfD sich dann sozusagen als diejenigen hinstellt, die sagen, wir vertreten deren Interessen? Was wären sozusagen deine Antworten darauf als linker Sozialdemokrat?
Genau, also die Analyse ist erstmal richtig. Wir haben soziale Verwerfung, wir haben Strukturwandel, wir haben Unsicherheit. Dafür muss man nicht den sozialen Sturz gemacht haben. Es reicht zu wissen, dass er möglich ist. Und genau das war ja auch immer das Problem mit Hartz IV. Die Falltür konnte sich jederzeit öffnen und deswegen distanzieren wir uns ja nun auch endlich mittlerweile davon. Das heißt, es geht erstmal darum, das alte Sozialstaatsversprechen wiederherzustellen, dass wir eine solidarische Gesellschaft sind, die Menschen in Extremsituationen auffängt. Ob das Krankheit ist, ob das Alter ist, ob das Jobverlust ist, dass das eben nicht das persönliche Verschulden ist, sondern dass es ein Versprechen der Gesellschaft gibt, die Menschen dann zu fangen. Dass man nicht seine Altersvorsorge aufbrauchen muss, dass man nicht aus seiner Wohnung raus muss in solchen Situationen. Genau das ist aber passiert in den letzten 20 Jahren durch diesen neoliberalen Zeitgeist. Das heißt, die vordergründigste Aufgabe der Sozialdemokratie ist erstmal das wiederherzustellen, was mit unserer ganzen Geschichte verbunden ist. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Nicht die Arbeitgeber haben uns Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall oder sowas geschenkt oder die 40-Stunden-Woche, sondern es ist alles erkämpft worden. Und jetzt wird das langsam in Frage gestellt oder wurde in Frage gestellt. Und dass da Leute dann Orientierung verlieren und sagen, die Sozialdemokratie scheint nicht mehr meine Vertretung zu sein, ist verständlich. Und deshalb war ja auch mein Plädoyer im letzten Jahr zu sagen, diese Glaubwürdigkeit stellt man eben nicht her, wenn man immer und immer wieder mit Parteien zusammen koaliert, die eigentlich was ganz anderes wollen. Wenn man jeden Zentimeter Landgewinn mühsam abbringen muss, dann wird das nämlich nicht als sozialer Fortschritt verstanden, sondern eigentlich als schleichender Rückzug des Staates. Und daher wünsche ich mir mehr politische Klarheit und eben auch die Bereitschaft, in Bündnisse reinzugehen, so wie hier in Thüringen mit Rot-Rot-Grün, wo man auch sagt, ein Land wird nach links oder nach rechts regiert und dann weiß man aber auch, womit man es zu tun hat.
Ich als Bürger habe mich ja damit ein bisschen verarscht gefühlt, als die Wahl war und Schulz gesagt hat, wir werden definitiv keine Koalition eingehen, wir werden starke Opposition sein. Wie siehst du das? War die KroKo ein Fehler?
Es ist ja hinlänglich bekannt, dass wir Jusos jetzt nicht sonderlich begeistert von einer großen Koalition sind. Da hat sich auch nichts dran geändert seit dem letzten Jahr. Die Mitglieder haben das so demokratisch entschieden. Wir haben aber eben auch entschieden, dass wir Ende des Jahres Halbzeitbilanz machen und dann entscheiden werden, ob wir weitermachen werden oder nicht. Ich glaube, es spricht vieles dafür. Es hört man auch immer wieder, dass wir mit vielen Annahmen recht hatten im letzten Jahr, dass die SPD sich abstrampeln kann, wie sie will in der Koalition und eben kein Land gewinnen wird in dieser Frage. Und insofern werden wir da sehr entschlossen in diese Diskussion reingehen und wir sind jederzeit für Wahlkampf bereit, wenn es für die richtige Sache ist. Und da wünsche ich meiner Partei einfach ein bisschen mehr Mut, auch Mehrheiten, die es ja durchaus geben kann, auch zu nutzen. Rot-Rot-Grün steht in Umfragen bei knapp 45%. Das ist jetzt nicht utopisch, dass es so eine Mehrheiten geben kann, aber was mir halt immer wieder an Wahlständen in den letzten Jahren begegnet ist, ist die Ansage, mit wem wollt ihr da das Programm, was ich ganz nett finde, mit wem wollt ihr es denn umsetzen? Ich weiß doch, dass es mit der CDU zusammen nicht geht, aber wenn ihr euch mit den Linken immer wechselseitig wie die Kesselflicker streitet, dann ist das doch nichts anderes als die Lebensversicherung der Konservativen, immer und immer wieder regieren zu können. Und das stimmt tatsächlich auch.
Jetzt hast du das Stichwort Hartz IV schon genannt und du hast auch klar gesagt, dass du sagst, die SPD muss sich davon lösen und distanzieren. Dennoch, wenn man mal zurückguckt, auch gerade heute an so einem Tag wie hier, also gewerkschaftliches Umfeld, bei vielen Leuten hat das natürlich zu einem Bruch geführt mit der Sozialdemokratie. Wie nimmst du das wahr? Wie schwer ist es, dieses verloren gegangene Vertrauen wieder zurückzugewinnen?
Das ist deshalb ein großer Bruch gewesen, weil nämlich nicht nur die Leute verunsichert sind, die es persönlich betroffen hat. Wir haben 6 Millionen Menschen im weitesten Sinne im Hartz-IV-System, aber die Zahl derer, die sich darüber echauffieren und verärgert sind, die ist ja viel größer, weil eben dieses Gefühl der Sicherheit dadurch schleichend aufgelöst wurde. So, und deswegen habe ich ja letztes Jahr auch gesagt, rund um den Erneuerungsprozess der SPD, ich will, dass wir Jusos Verantwortung gerade übernehmen, wenn es darum geht, wie der Sozialstaat der Zukunft aussieht, weil ich nicht glaube, dass diejenigen, die vor 15 Jahren Hartz IV und die Agenda 2010 beschlossen haben, uns aus dem Schlamassel wieder rausholen werden, weil es bei denen auch darum geht, ihre eigene, na sagen wir mal, ihre politische Lebensbilanz zu rechtfertigen und zu verteidigen. Wir sind da unbeleckter, wir waren damals nicht mit dabei. Ich muss mich nicht rechtfertigen für Dinge, die vor 20 Jahren passiert sind, sondern ich möchte einfach im Hier und Jetzt einen funktionierenden Sozialstaat. Und deswegen haben wir ein Dreivierteljahr gearbeitet und haben ja im Februar dann auch unser Konzept vorgelegt, was ja nach allgemeiner Auffassung auch wirklich eine klare Distanzierung von Hartz IV ist. Und ich wünsche mir halt, dass wir in die nächste Bundestagswahl gehen und das dann aber auch wirklich zur Abstimmung stellen, ja, dass man dort eine Partei wieder wählen kann, die eben aufhört, weiter das Lied zu singen, dass der Fall in die Arbeitslosigkeit oder so letztlich sowas wie ein persönliches Verschulden ist, weil das ist nicht der Fall. Wenn wir über Strukturwandel sprechen, dann hat sich da nicht jemand falsch verhalten in seinem Job, sondern das sind Entwicklungen und Härten, die müssen wir zusammentragen als Gesellschaft. Da muss staatliches Geld reinfließen, wenn wir in der Lausitz oder anderswo aus der Kohle aussteigen wollen und können den Leuten nicht zurufen, du kannst ja, wir fluten jetzt eure Baggergrube mit Wasser, machen einen See draus und du kannst ja eine Eisbude da am Rand eröffnen. Das ist doch keine Aussicht für die Leute, dass die sich dann abwenden und sagen, ihr habt sie ja nicht mehr alle, ist doch total verständlich. Und wir verlieren die ja in so einem Moment nicht nur für die SPD, das wäre ja vielleicht noch erträglich, wir verlieren sie für die Demokratie ein Stück weit, weil die das Gefühl haben, alles, was diese Gesellschaft macht, den Klimawandel bekämpfen und die Wirtschaft umstrukturieren, wird auf meinem persönlichen Rücken ausgetragen. Und so hatten wir nicht gewettet und da haben sie recht.
Jetzt kriegst du einen Pulli, da sind die Sterne von Europa drauf, allerdings nicht in golden, sondern bunt. Die Europawahl steht vor der Tür. Die Prognosen gehen so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen, aber Fakt wird sein, in vielen Ländern werden rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien stark werden und stark ins Europaparlament auch einziehen. Was sind denn da die Antworten eines Sozialdemokraten bei der Frage, vielleicht mal so 2, 3 Punkte zu benennen, Europawahl, was sind die Punkte, die sozusagen umgesetzt werden müssen und was braucht es dafür?
Also Europa ist die großartigste Idee, die wir auf diesem Kontinent hier hatten. Das ist sicherlich richtig. Wir haben über 70 Jahre Frieden, das darf man alles nicht geringschätzen. Aber zu glauben, dass allein deshalb die Leute zur Wahl gehen und demokratische Partei wählen, wäre ein bisschen zu billig. Europa ist aufgebaut seit Jahrzehnten vor allem auf Wirtschafts- und Finanzpolitik. Dadurch ist das mal entstanden. Und was völlig fehlt, ist die soziale Komponente in Europa. Wir haben das vor 10 Jahren rund um die große Krise gesehen, mit einer riesigen Jugendarbeitslosigkeit. Darüber reden heute nicht mehr so viele, aber die ist immer noch da. Wir haben immer noch 25-30% Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, Italien, Griechenland und so weiter. Und dass diese Generation jetzt nicht mit Begeisterung an die Wahlurnen geht, ist doch irgendwie verständlich, wenn die über Jahre merken, dieses Europa hält für mich nichts bereit. Krise bedeutet, eine Bank wird gerettet, aber meine Existenz wird nicht gerettet. Und deswegen schlagen wir ja ganz konkret bei dieser Europawahl auch vor, dass wir einen europäischen Mindestlohn wollen. Einer, der in jedem Land 60% vom Mittellohn beträgt, was auch für Deutschland übrigens einen Fortschritt bedeuten würde, dann würden wir hier nämlich bei 12 Euro Mindestlohn liegen. Also ein soziales Europa ist nicht nur was, was in Rumänien die Lebenssituation verbessert, sondern auch in den wirklich reichen europäischen Ländern. Wir sprechen uns aus für eine Arbeitslosenrückversicherung, komplizierter Begriff, aber da geht es im Prinzip darum, wenn die nächste Krise kommt, dann wollen wir nicht mehr gezwungen sein, eine Bank retten zu müssen, weil dort die ganzen Spareinlagen liegen, sondern sagen wir, dann soll Europa die Arbeitslosenversicherung oder die Krankenversicherung in einem Land retten, weil dort hängen die Menschen hinter. Das Bankinstitut kann dann kaputt gehen, weil es keine Systemrelevanz mehr für die Gesellschaft hat. Und wir wollen, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Bestandteil, wir wollen sowas wie Mindeststeuersätze in Europa. Viele denken heute, wenn wir über Steueroasen reden, an kleine Südseeinseln. Aber wir haben Steueroasen mitten in Europa, in Irland, in Luxemburg, auf Malta und anderswo. Und wenn wir sagen, wir sind eine Wertegemeinschaft in der EU, dann gehört für mich als Sozi halt auch dazu, zu Werten gehört, dass Leute, die hier gutes Geld verdienen, auch einen ordentlichen Teil davon an die Gesellschaft, der sie das zu verdanken haben, zurückgeben, damit wir Schulen bauen können, damit wir Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen können, damit wir Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken lassen beispielsweise. Und dann kann es eben nicht sein, dass Amazon und Co. keine Steuern in Europa bezahlen und daher muss das Prinzip gelten, wer hier Geld verdient, zahlt hier Steuern und wer keine Steuern zahlt, der macht dann hier halt auch keine Geschäfte mehr in Zukunft. Das stelle ich mir unter einer Wertegemeinschaft vor, so eine Aussage.
Ich habe es ja schon öfters auch mitbekommen selber und du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen, es wurde auch heute hier schon angesprochen. Wie stehst du denn dazu? Also ich merke das auf Arbeit ganz oft, dass die Auszubildende, für die gilt ja der Mindestlohn gar nicht. Wie kann man das ändern? Also es kommen echt Leute zu mir und sagen, hey, ich kriege irgendwie 300 Glocken Lehrlingsgeld, ich kann mir keine Wohnung leisten. Was kann man denn da tun?
Wir haben bei den Jusos uns angefangen, vor über 3 Jahren speziell mit dieser Situation auseinanderzusetzen und haben mit den Gewerkschaftsjugenden zusammen eine große Kampagne gestartet, weil wir sagen, das Berufsbildungsgesetz ist das Gesetz, was die Bedingungen der Ausbildung in Deutschland regelt. Das ist ein gutes Gesetz, aber es ist aus der Zeit gefallen. Es wird dieses Jahr 50 Jahre alt und es beschreibt eine Ausbildungssituation der 60er Jahre und nicht des Jahres 2019. Und deshalb setzen wir uns, das ist im Moment gerade im Kabinett dieses Gesetz, wir setzen uns dafür ein, das gibt es nämlich alles im Moment nicht, dass Leute einen freien Tag vor ihren Prüfungen beispielsweise bekommen, dass Leute ein Anrecht auf eine 3-jährige Ausbildung haben und nicht so eine 2-jährige Schmalspurausbildung, wir nennen das Durchstieg. Und ein ganz wichtiges Projekt da drin ist eben auch eine Mindestvergütung für Auszubildende, also der Mindestlohn für Auszubildende. Wir sagen, 80% der durchschnittlichen tariflichen Vergütung, das ist das Mindeste, was ein junger Mensch in der Ausbildung kriegen sollte. Da lägen wir im Moment bei etwa 660 Euro im ersten Ausbildungsjahr, weil Auszubildende sind junge Erwachsene und junge Erwachsene haben das Recht, auch in der Phase ihrer Ausbildung auf eigenen Beinen stehen zu können. Sie sollen nicht bei Mama und Papa wohnen müssen, wenn sie es nicht mehr wollen. Es soll der Schritt in einen neuen Lebensabschnitt sein und dafür muss man ihnen es auch ermöglichen. Und alte Sätze wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder sowas, sind sowas von autoritär und aus der Zeit gefallen. Die lernen eben nicht nur, sondern die arbeiten auch schon während ihrer dualen Ausbildung und dafür haben sie eine anständige Entschädigung zu kriegen. Und wenn wir es da zum Teil heute mit 250, 300 300 Euro im Bäckergewerbe oder in der Fleischverarbeitung zu tun haben oder in Heilberufen sogar noch Geld mitgebracht werden muss für die Ausbildung, dann ist das indiskutabel, weil letztlich eigentlich die freie Berufswahl dadurch eingeschränkt wird, weil manche können sich das einfach nicht leisten, 3 Jahre lang drauf zu zahlen.
Ich würde zum Schluss einfach nochmal eine spannende Frage fragen. Wenn du nicht mehr jung bist, also wenn du nicht mehr bei den Jusos bist, dann bist du ja bestimmt in der SPD.
Und bin ich ja auch jetzt schon.
Also ich meine so richtig.
Ja.
Und würdest du auch, hättest du Bock, Bundeskanzler mal zu werden?
Die Frage kommt ganz häufig und ich will immer so keine Rumlavier-Antworten darauf geben. Ganz ehrlich, nee, habe ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf, weil also in der Politik wird ja immer gern vorgeworfen, die würden das alle auf einer Arschbacke irgendwie machen. Um das auch mal klar zu sagen, ich beobachte ja nun ganz viele Leute, die das auch hauptberuflich machen, beim Politik machen und auch wenn ich mich mit denen häufig kabbele, Faulenzer sind das alle nicht. Die haben alle 7-Tage-Wochen, die haben kaum mal Feierabend, kaum Zeit für die Familie. Ich will nicht jammern, das haben die sich alle selber ausgesucht und ich auch. Aber es ist so schon unglaublich stressig und Angela Merkel, die nicht meine Partei ist und mit der ich in vielen nicht übereinstimme, muss halt doch auch einfach mal sagen, was die für einen Einsatz persönlich bringt, und zwar ja nicht nur während sie Kanzlerin ist, sondern die kriegt ja ihr normales Leben, was sie mal hatte, das kriegt sie ja bis an ihr Lebensende nicht wieder zurück, die Privatsphäre, die sie mal hatte, das kommt alles nicht mehr wieder und das für ein Gehalt, wo sich schon auf der mittleren Führungsebene von deutschen Unternehmen totgelacht wird, wirklich für, da würde ich mir manchmal wünschen, dass ein bisschen respektvoller auch darüber geredet wird, also gerne harte Auseinandersetzungen in der Sache, aber auch Anerkennung dafür, was Leute da auch von ihrem Leben eigentlich preisgeben. Und ich will dieses Maß eigentlich nicht gehen müssen.
Okay, schade. Ich hätte dich auch gewählt. Aber dann wollen wir dich nicht weiter stressen.
Alles gut.
Weil wir gerade beim Stress sind. Dann genieß einfach noch ein bisschen das Fest. Und vielen Dank, Kevin Kühnert.
Danke euch fürs Gespräch.